Guten Tag, mein Name ist Marek Schauer, ich bin Rechtsanwalt, spezialisiert im Mietrecht und seit dem Jahr 2014 arbeite ich auch mit an dem Berliner Mietspiegel. Heutiges Thema ist Schimmel bzw. Mangelbeseitigung und das ist tatsächlich bei Mieterinnen und Mietern ein Dauerthema. Einfach deswegen, weil letztendlich verschiedene Faktoren dazu führen können, dass sich Schimmel in den Wohnräumen bildet. Dazu gleich etwas mehr, soweit ich das als Jurist verstanden habe, wie sich Schimmel bildet, versuche ich das mal ein bisschen darzustellen. Ich möchte aber einfach mal anfangen mit so einem doch ziemlich klassischen Fall aus meiner Praxis, welcher das Thema aufgreift und womit ich dann etwas tiefer in die Rechtslage einsteigen kann. Der Fall hat ursprünglich so begonnen, dass der Mandant zu mir kam. Der hatte eine Wohnung gemietet, die mehretagig war und insbesondere im Dachbereich hat sich Schimmel gebildet an verschiedenen Wandschrägen. Das hatte ihn selbstverständlich geärgert. Hinzu kamen noch ein paar andere Mängel, die Thema waren, aber insbesondere das war für ihn unschön, weil es auch im Kinderzimmer war und letztendlich ja Gesundheitsgefährdung durch einen derartigen Mangel nicht ausgeschlossen werden können. Kam zu mir, war ja letztendlich mit dem Vermieter nicht in einen sachgerechten Kontakt, will ich es mal nennen, gekommen ist. Letztendlich hat er mehrmals dorthin geschrieben. Es kam aber keine Antwort, beziehungsweise wenn, dann wurde er vertröstet. Und das ist in dem Bereich jetzt auch nicht untypisch. Wenn Vermieter letztendlich einen Mangel nicht beseitigen wollen, dann hat es in der Regel den Grund, dass die Instandsetzung von Mängeln eine Kost ist, die sie auf den Mieter nicht umlegen können. Und solange die Bausubstanz nicht so erheblich betroffen ist, dass das Haus oder die Wohnung zusammenfällt, kann man das auch durchaus mal verschleppen und verzögern. Geschäftlich ist das durchaus sinnvoll für den Mieter, selbstverständlich ein Ärgernis. So war es auch hier. Der kam dann zu mir und hat gesagt, hier, können Sie mir da helfen? Und ich habe dann erstmal ganz üblich losgelegt, außergerichtlich. Also außergerichtlich bedeutet nicht direkt gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Vielleicht bewegt sich ja so ein Vermieter mal, wenn er vom Anwalt einen Brief bekam. Nee, das hat letztendlich in dem Fall auch nicht geholfen. Ich habe dann eine Frist gesetzt, das erkläre ich auch noch im Folgenden nochmal, wie man das vielleicht auch als Mieterin erstmal machen kann, damit man sich vielleicht auch selber erstmal zu helfen weiß und nicht unbedingt gleich einen Rechtsanwalt einschalten muss. Manchmal klappt das durchaus, gibt nicht nur Vermieter, die in ihrer Geschäftskalkulation Mängel nicht beseitigen, sondern auch durchaus welche, die das tun. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber es passiert eben auch häufig, dass nichts passiert. Und so war es dann hier und letztendlich war es so, dass wir dann doch vor Gericht gehen mussten. Das gehen vor das Amtsgericht Strausberg. Das ist so ein Brandenburger Ort vor Berlin, 40 Kilometer weg etwa. Ein sehr schönes Gericht übrigens, direkt am See, wenn man eine Strafverhandlung hatte. Ich hatte da schon ein paar, dann guckt man immer als Verteidiger hinter die Staatsanwaltschaft auf den See rauf. Macht das Verteidigen durchaus angenehm. In der Mietsache war es dann tatsächlich so, dass der Vermieter in dem Gesamtverfahren auch eher einen sehr unbeweglichen Eindruck machte. Und es stellte sich auch nach und nach heraus, warum er an dem Haus nichts mehr machen wollte. Es drohte nämlich, kommt auch nicht selten in der Praxis vor, es drohte nämlich ein Eigentumsübergang. Das heißt, ein neuer Eigentümer stand schon in der Spur und deswegen hat sich der alte Vermieter nicht mehr um diese Immobilie kümmern wollen, offensichtlich. Denn im Laufe des Verfahrens passiert es dann, dass der neue Eigentümer ins Spiel kam, die Mängel tatsächlich beseitigte, also vorbildlich eigentlich gehandelt hat, einen guten Einstand geliefert hat als neuer Eigentümer und die Sache damit erstmal für den Mandanten, was den Teil betraf, erledigt war. Trotzdem musste der alte Vermieter aber noch büßen. Der hat dann letztendlich vor dem Amtsgericht Strausberg noch knapp 2000 Euro Geld verloren, die dann der Mietminderungsbetrag war, der dem Mandanten dann zustand. Das ist eine Möglichkeit, die es eben auch gibt, die Mietminderung. Aber letztendlich der Fall also positiv entschieden. Es wurde der Mangel beseitigt durch gerichtlichen Druck letztendlich natürlich. Auch das wusste auch der neue Vermieter. Deswegen hat er da sich nicht lange lumpen lassen. Auch gar nicht die typischen Vermieterargumente und Verteidigungsstrategien, die da immer heißen, der Mieter, der lüftet und heizt ja nicht ordentlich. Das hat er gar nicht erst alles aufgefahren. Hat den Mangel beseitigt und der alte Vermieter war dann in der Pflicht, die knapp 2000 Euro Mietminderung auszuzahlen. Der Mandant hat ein bisschen warten müssen, weil die Brandenburger Amtsgerichte immer etwas länger brauchen, aber insgesamt eigentlich ein erfolgreicher Fall. Was kann man daraus erstmal lernen? Zum einen, dass es sich lohnt, durchaus in den Angriff überzugehen bei so einem Mangel. Was ist es eigentlich? Ist es so, wenn man als Mieter eine Wohnung mietet, ist der Vermieter für die Dauer des Mietvertrages für die Instandsetzung, also für Reparaturen, grundsätzlich zuständig. Gibt ein paar minimale Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es erstmal so. Und wenn so ein Mangel besteht in Gestalt von Schimmel oder einer ausgefallenen Heizung, dann muss der Vermieter grundsätzlich erstmal informiert werden. Das ist die Pflicht des Mieters, dies zu tun. Aber dann muss der Vermieter die Instandsetzung in Gang bringen. Und das ist eine vertraglich geschuldete Pflicht. Und wenn der Vermieter dem nicht nachkommt, kann man erstmal, wie im Fall beschrieben, man dagegen vorgehen. Man kann aber auch die Miete mindern. Da vielleicht einen wichtigen Hinweis erstmal. Die Mietminderung ist eine Sache, bei der man vorsichtig sein sollte. Ich sage das ganz ausdrücklich, weil Mieter immer so ein bisschen dahin tendieren, die Mietminderung sehr hoch anzusetzen und dann teilweise einfach zu viel Miete einbehalten. Und je mehr Miete man einbehält, und wenn es dann letztendlich auch zu viel ist insbesondere, dann kann ein kündigungsrelevanter Mietrückstand bestehen. Der ist eine Brutto-Warmmiete plus 1 Cent, das pro Monat, das ist bereits ein kündigungsrelevanter Rückstand. Und der kann natürlich auch durch unzulässige Mietminderungen entstehen. Da sollte man vorsichtig handeln. Wenn man den Mietmangel anzeigt, dann ist es wichtig, die Miete unter Vorbehalt zu zahlen. Das heißt, pünktlich und vollständig weiterzahlen, aber unter den Vorbehalt der Rückforderung zu stellen, um gegebenenfalls auch nachträglich noch, wie in dem vorhin beschriebenen Fall, die Mietminderung rückwirkend durch eine Rückerstattung geltend zu machen. Aber zum Schimmel, das ist ja das eigentliche Thema. Das war jetzt allgemein ein paar Hinweise zu Mangelbeseitigung an sich. Das gilt erstmal für jeden Mangel. Wie gesagt, ausgefallene Heizung, Klingel ist kaputt oder auch ein Wasserhahn, der nicht funktioniert. Da kann man erstmal diesen entsprechenden Angriff fahren. Muss man auch, weil man ja, wie gesagt, das Recht hat, eine mangelfreie Wohnung zu haben. Schimmel ist ein besonderer Mangel. Und zwar, weil er ja letztendlich so doch irgendwo ein bisschen was Alltägliches ist. Der, ich sag's mal, physikalische Hintergrund ist der, dass die Raumfeuchte eine bestimmte Prozentzahl überschreitet und dann halt insbesondere an kalten Flächen in reale Feuchtigkeit, also in sichtbare Feuchtigkeit, man kennt das immer so ein bisschen bei beschlagenen Fenstern, da dann umschlägt. Also es gibt dann halt eine kalte Fläche. Und warme Raumluft trifft auf sie und ein entsprechender Feuchtigkeitsgehalt entsteht. Und dieser Feuchtigkeitsgehalt ist dann so die Basis und die Ursache für Schimmelpilze, die sich darauf bilden können und dann entsprechend ihre Farben und ihren Geruch bekommen, den man dann tatsächlich kennt. Wenn man das als Mieterin oder Mieter wahrnimmt, muss man das dem Vermieter wie schon eingeleitet anzeigen. Und Vermieter entgegnen dann, wenn sie jetzt wie im vorbesprochenen Fall nicht sowieso nicht reagieren, reagieren dann so, ja, sie haben nicht ordentlich geheizt und nicht gelüftet. Das ist klar, dass der Schimmel entsteht und außerdem stehen ihre Möbel dazu nah an der Wand und ähnliches. Ich werde das jetzt beseitigen, aber im Zweifel behalte ich mir vor, ihnen die Kosten in Rechnung zu stellen. Versuchen also die Ursächlichkeit beim Mieter festzumachen. Da ist ganz interessant, ich hatte vor, ich glaube, 2 Jahren war das oder vor 3, beim Mietgerichtstag in Dortmund einen sehr interessanten Vortrag von einem Dr. Lorenz. Den entsprechenden Link zu dem Vortrag, den seht ihr dann in den Shownotes. Einen sehr interessanten Vortrag gehört. Der hat mir das auch weitestgehend so erklären können, dass ich als Jurist verstanden habe, was da wissenschaftlich tatsächlich passiert, so wie ich es jetzt versuche, euch hier in dem Podcast näher zu bringen. Und in dem Vortrag hat er eine interessante Folie gehabt, wo er erstmal dargelegt hat, dass 50% der Schimmelfälle bauliche Ursachen zugrunde hat. Nutzerbedingt, also Mieterinnen bedingt, sind es nur 15% und dass beide Ursachen zusammenkommen, sowohl unzureichendes Lüften und Heizen des Mieters, der Mieterin und bauliche Ursachen, das sind 35% der Fälle, die er nach seinen eigenen Begutachtungen ausgewertet hat. Und da sieht man schon, dass man daran selbst schuld ist, ist eher überwiegend unwahrscheinlich. Überwiegend wahrscheinlich ist es eher, dass bauliche Ursachen eine Rolle spielen. Also das sind sogenannte Kälte- oder jetzt Wärmebrücken heißen die eigentlich modern. Das bedeutet, dass es in den Bausubstanzen Sphären gibt, die Wärme aus den Wohnräumen hinausgeleiten, sodass eine gewisse Auskühlung stattfindet und dann entsprechend die Feuchte sich dort platzieren kann. Oder auch in Dachregionen, dass dort eine Regenrinne mal kaputt ist und dann Wasser irgendwo reinläuft oder ähnliches. Natürlich, und das ist ohne Frage der Fall, ist das, was der Mieter oder die Mieterin in der Wohnung macht, auch durchaus ein Teil dessen, was Feuchte produziert. Ja, ob es jetzt Waschen, Kochen, Atmen ist, das spielt alles eine Rolle und be bedingt auch Feuchtigkeit. Aber ob der eigene Atem oder die eigene Luftfeuchte, die man produziert, tatsächlich dann immer ausschließlich ursächlich ist dafür, dass sich Schimmel bildet, das muss man dann im Zweifel näher prüfen. Zurück zur Praxis. Wenn also Mieterinnen feststellen, dass Schimmel vorhanden ist an Fenstern, so in den Ecken oder ähnliches, wie man das halt kennt, oder im Bad, dann müssen sie es, wie gesagt, dem Vermieter mitteilen. Der beseitigt das, aber ärgert sich und versucht einem die Kosten aufzudrücken, oder er beseitigt es nicht und man muss gegebenenfalls vor Gericht gehen, um darum zu streiten, ob eine Mietminderung gerechtfertigt ist und dass vor allen Dingen der Mangel beseitigt wird. Da kommen dann die verschiedenen Positionen zum Tragen. Der Mieter sagt, er heizt und lüftet ordentlich. Der Vermieter sagt, nein, macht er nicht. Und dann in der Regel wird eine Sachverständige ins Spiel gebracht. Das Gericht macht dann einen Beweisbeschluss und sagt, die Sachverständige X möge jetzt bitte feststellen, ob da Bauseitmängel die Ursache für die Schimmelbildung sind oder ob es tatsächlich das Verhalten der Mieterin in Bezug auf Heizen und Lüften ist. Die macht dann ein umfangreiches Gutachten und am Ende stellt sie dann fest, wo dann tatsächlich die Verursachung liegt oder nicht. Wichtig ist an der Stelle noch Folgendes zu sagen, und das ist auch, wenn ihr jetzt tatsächlich auch mit eurem Anwalt über die Sache redet. Es gibt in diesem von mir nochmal herzlichst empfohlenen Vortrag von dem Herrn Dr. Lorenz einen sehr interessanten Hinweis darauf bezogen, dass es faktisch eigentlich sehr schwer möglich ist, als Vermieter die Mieter insbesondere darüber aufzuklären, wie sachgerechtes Lüften und Heizen funktioniert. Der hat das in dem Vortrag sehr gut dargestellt, dass es von verschiedensten Faktoren, ja insbesondere auch vom Wetter und der Luftfeuchtigkeit abhängig ist, wie ein sachgerechtes Lüften in bestimmten Baualtersklassen zu bestimmten Zeiten überhaupt nur so möglich ist, dass die Luftfeuchte durch Heizen und Lüften aus den Räumen entweichen kann. Und man hat als Mieter deswegen eigentlich, wenn man sich nicht wirklich sehr nachlässig verhält gegenüber seiner Wohnung, immer relativ gute Karten. So viel kann man schon, kann ich aus meiner Praxis berichten, relativ gute Karten, dass man diese Prozesse gewinnt und nicht ebenfalls vollumfänglich schuld ist an der Schimmelbildung. Man hat ja so auch im Übrigen von der Rechtsprechung auch gewisse Zumutbarkeitsregeln aufgestellt bekommen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag berufstätig bin, dann kann ich nicht am Mittag lüften gehen. Also dreimal am Tag lüften, wenn das jetzt in einem Mietvertrag steht, ist eine möglicherweise unzumutbar, ein unzumutbarer Hinweis. Wenn man weiß, derjenige ist zum Beispiel Corona-bedingt nur im Homeoffice, wäre das was anderes, wenn der Vermieter darauf hinweist, du musst dreimal am Tag eine bestimmte Zeit lüften. Man merkt daran so ein bisschen, der Teufel steckt im Detail und man hat durchaus viel Argumentationsspielraum als Mieter, insbesondere weil die Bausubstanzen, insbesondere wenn sie schon etwas älter sind, durchaus eben den einen oder anderen Mangel, eine Schimmelverursachung herbeiführen kann, durchaus beinhalten. Man sieht also an dem bisher Gesagten, dass man als Mieterin sehr viel Argumentationsspielraum hat und insbesondere die Tatsache, dass die meist ja auch nicht mehr ganz neue Bausubstanz die eine oder andere Wärmebrücke oder den einen oder anderen Mangel, der eine Feuchtigkeitsbildung mit verursacht oder begünstigt. Insbesondere wenn man eben solche Gebäude auch als Mietgegenstände hat, dass man durchaus in der Lage ist, solche Fälle zu gewinnen Und dass man sich da nicht von abhalten lassen sollte, insbesondere wenn die Vermieter, die den Fall aussitzen, sich nicht davon abhalten lassen sollte, dagegen vorzugehen. Ein wichtiger Punkt, den möchte ich nicht verschweigen. Gerade bei solchen Sachverständigengutachten ist es natürlich so, dass die Geld kosten und wenn man verlieren sollte, auch die Kosten zu tragen hat. Von daher macht es, solange man jedenfalls Mieter ist, wahrscheinlich auch in anderen Fällen, aber macht es immer Sinn, eine Rechtsschutzversicherung im Mietrecht entweder privat oder bei einer Mieterorganisation zu haben, um einfach für solche Kostenrisiken abgesichert zu sein. Abschließen möchte ich die Schimmel-Podcast-Folge mit der Vorstellung eines Urteils hier vom heimatlichen Landgericht Berlin aus dem April 2021. Ging es natürlich auch um Schimmel und da war es ein bisschen kurios. Die Mieterin hatte im Sommer Schimmel festgestellt und wollte ihre Miete, weil es offensichtlich auch relativ viel Schimmel war, um 25% mindern. Das gefiel dem Vermieter nicht. Die Sache landete dann vor der zweiten Instanz. Das heißt, es gab schon eine Vorgeschichte vor dem Amtsgericht und dann beim Landgericht ist es dann endgültig entschieden worden. Er wollte, wie gesagt, 25% und hat dann auch am Ende Recht bekommen. Was war geschehen? Sie sagte, im Sommer ist Schimmel. Der Vermieter sagte, im Sommer kann gar kein Schimmel sein. Dann hat sie halt nicht ordentlich gelüftet. Das kann nur am Mieter liegen. Meine Bausubstanz ist in Ordnung. Er hatte recht. Tatsächlich war die Bausubstanz wirklich in Ordnung. Das hat die Sachverständige in dem Prozess dann auch ausreichend festgestellt. Sie hat aber auch festgestellt, dass ein sachgerechtes Lüften, insbesondere im Sommer, nicht dadurch gewährleistet sei, dass man regelmäßig am Tag lüftet, um die Luftfeuchte aus der Wohnung entweichen zu lassen. Sie hatte festgestellt, dass die Situation bei dieser Immobilie der Fall war, dass man vor allen Dingen am Abend und in der Nacht die Zeit der Abkühlung draußen hätte nutzen müssen, um die Raumfeuchte aus der Wohnung entweichen zu lassen. Das wiederum stand aber nicht in diesem allgemeinen Informationsblatt, das kennt ihr vielleicht. Da steht dann drin, regelmäßig Lüften und Heizen ist Pflicht und dann gibt es dann vielleicht noch ein schönes Schaubild oder ähnliches. Und das war so ein allgemeines Informationsblatt und das hat überhaupt nicht gepasst auf die Wohnung. Und da nochmal der Hinweis, das ist immer ein konkretes Verhalten erforderlich, um Schimmel zu verhindern. Und so auch hier in dem ganz speziellen Fall. Und da konnte sich die Mieterin drauf berufen. Sie war zwar diejenige, die der Verursachung durchaus Vorschub geleistet hat, ganz klar. Auf der einen Seite, aber sie wurde nicht ausreichend vom Vermieter informiert, wie denn nur ein sachgerechtes Lüften stattzufinden hat. Und daher konnte auch sie die Mietminderung geltend machen. Da sieht man einmal mehr, dass man durchaus als Mieterin sehr viel Argumentationsspielraum hat, um hier seinem Recht zum Erfolg zu verhelfen. Ja, das war die Schimmel-Podcast-Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr gerne diese Podcast-Folge weiterempfehlt und Feedback gibt, was ihr auch gerne vielleicht als nächstes hören wollt, gerne auch auf der Plattform mietrecht.tipps mit einem P. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und gegebenenfalls Vorschläge auch unterbreiten könnt, zu welchem Thema eine eigene Podcast-Folge produziert werden soll. Vielen Dank!
Diese AdvoFleet-Podcast-Folge wurde produziert von mir, Sascha Bachmann. Wir freuen uns über ein Abonnement und eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens.